Willkommen zurück beim Cross-Plattform-Day. Wir unterhalten uns heute den ganzen Tag über HTML und JavaScript als Cross-Plattform-Grundlage eigentlich. Neben mir steht jetzt der Christian Liebl. Christian, sag doch mal schnell, wer du bist, was du machst, woher du kommst.
Jo, also ich bin Christian Liebl. Ich bin Softwareentwickler bei ThinkTecture in unserem Office in Karlsruhe. Meine Kontaktdaten sind jetzt hier auf der Folie. Falls es irgendwelche Fragen zu dem Cross-Plattform-Thema gibt oder zum Thema Angular 2, was wir jetzt vorstellen, schicken Sie mir gerne eine E-Mail durch. Wir beantworten die dann.
Alles klar. Versuchen wir mal, alle Fragen jetzt natürlich im Vorfeld schon zu klären. Dann braucht uns niemand kontaktieren. Angular 2. Es gab ja mal AngularJS, jetzt gibt es Angular 2. Was steckt dahinter? Was ist der Unterschied? An welcher Stelle ist es jetzt wichtig, dass wir über 2 sprechen und unterscheidet sich eben maßgeblich von JS vielleicht?
Mhm. Genau. Hier haben wir nochmal eine Übersichtsfolie zur Motivation. Es gab AngularJS oder es gibt AngularJS. Das ist die Version aus dem Jahr 2009. Und jetzt kommt wahrscheinlich im Laufe diesen Jahres Angular 2. Eventuell fällt es dir schon auf, bei Angular 2 ist es JS zum Beispiel weggefallen. Es gibt aber noch weitere Änderungen, die jetzt die beiden Frameworks voneinander unterscheidet. AngularJS ist aus 2009. In dem Jahr hatten wir noch kein Windows Phone. Windows 7 kam gerade auf den Markt. Das heißt, wir hatten Internet Explorer 8. Und das Web hat sich in der Zwischenzeit einfach weitergedreht, wie eben auch der Rest der Welt. Und Angular 2 ist ein neues Framework. Es hat mit Angular 1 nicht mehr viel zu tun. Und das versucht, diesen Änderungen, die es im Web gegeben hat, gerecht zu werden.
Okay, an der Stelle gleich mal eingehakt. Du sagst, es ist ein neues Framework, das nicht mehr viel mit dem alten zu tun hat. Ja. Heißt es dann auch, wenn ich mich für Angular 2 interessiere, kann ich dieses Wissen praktisch nicht auch mappen auf Wissen, das ich für AngularJS bräuchte und umgedreht, wenn ich AngularJS kenne, hilft mir das erstmal noch nicht so wahnsinnig viel, wenn es um Angular 2 geht?
Es gibt Komponenten aus Angular 1, die es auch in Angular 2 wieder gibt. Die heißen zum Teil anders, tun intern aber das Gleiche. Das große Unterscheidungskriterium sind die Komponenten, was dann der Hauptaspekt von Angular 2 ist. Was aber möglich ist, ist, dass wir Teile aus Angular 1 auch in Angular 2 übernehmen können. Also es gibt durchaus Migrationsstrategien und Migrationspfade. Allerdings beschränken sie es eben immer nur auf gewisse Programmbestandteile.
Okay, bevor wir da in die Tiefe gehen, was Komponenten und so weiter angeht, vielleicht nochmal die Grundsatzfrage, wofür brauche ich es? Also ich, Framework, okay, was tut's? Wobei hilft es mir eigentlich?
Also Angular ist ein Framework, um Single-Page-Applications zu schreiben. Das Framework kommt von Google und das ist aus den Erfahrungen entstanden, die Google bei der Entwicklung von großen Single-Page-Web-Applications gemacht hat, wie Google Mail zum Beispiel.
Mhm. Okay, das heißt, womit hilft es mir dann konkret?
Es hilft dir bei der Anwendungsstrukturierung. Wenn du zum Beispiel eine SPA mit jQuery schreibst, dann könntest du das durchaus machen, aber du hast eben nicht die Instrumente zur Applikationssegmentierung, wie sie dir Angular bietet.
Okay, das heißt aber unterm Strich auch, wenn wir über Cross-Plattform-Entwicklung sprechen mit HTML und JavaScript, so wie wir es heute den ganzen Tag tun, da ist das quasi ein optionaler Bestandteil. Ich bräuchte den nicht unbedingt verwenden, aber es ist sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen, weil es mir die Anwendungsstrukturierung leichter macht.
Richtig.
Aber eigentlich ist es keine Voraussetzung.
Du kannst auch andere Frameworks verwenden, selbstverständlich. Angular 2 macht jetzt eben das mit, was im Web jetzt gerade aktuell ist.
Okay, alles klar.
Vielleicht schauen wir auch gerade einfach mal rein, was so die Features sind.
Genau, wollte ich gerade vorschlagen. Lass uns mal angucken, was hier eigentlich das Ganze ausmacht.
Genau. Also die Features oder Ziele von Angular 2 sind zunächst mal Performance. Wenn wir uns Angular 1 Anwendungen anschauen, dann können die, wenn man es nicht richtig gemacht hat, sehr langsam werden. Mhm. Das ist natürlich nicht gewünscht, weil unsere App natürlich schnell sein soll. Sie muss ja konkurrieren mit richtig nativen Technologien. Nächster Punkt ist Mobile. Wie bereits gesagt, es ist 7 Jahre her. Mobile war damals noch nicht so das Thema. Das wird jetzt direkt bedacht bei Angular 2. Dann haben wir Flexibilität. Ich habe es ja schon angesprochen. JS ist aus dem Namen des Frameworks entfallen. Du kannst es mit verschiedenen Sprachen Angular anprogrammieren. Und zwar unter anderem JavaScript, dann Googles Programmiersprache Dart oder aber Microsofts Programmiersprache TypeScript. Und letztere ist die so landläufig verwendet wird zur Programmierung von NG2.
Ich meine, dass TypeScript doch auch die Sprache ist, die Google selbst verwendet, um Angular zu entwickeln.
So ist es, genau. Also alle Quelltexte von Angular selbst sind in TypeScript geschrieben.
Also das finde ich eigentlich eine sehr interessante Kombination.
Ja. Neue Zeiten brechen an.
Ja, absolut. Okay, gut. Hier steht noch einfach zu lernen. Ist es leichter zu lernen als AngularJS?
Auch Angular 2 hat eine gewisse Lernkurve. Die gibt es. Angular 1 hat diese auch gehabt. Das Problem bzw. der Unterschied ist, dass man bei Angular 1 schneller gemeint hat, es zu verstehen. Okay. Um dann kurz später festzustellen, man hat es eigentlich nicht verstanden. Angular 2 räumt mit vielen Konzepten ein bisschen auf. Es ist von vornherein klarer. Man muss sich eben nur einmal einarbeiten.
Okay. Gut. Stell uns doch mal ein paar von den Konzepten vor, von Angular 2. Du hast jetzt die schon angesprochen, hast gesagt, die sind ein bisschen klarer als beim Angular JS. Also von daher, ja. Lass mal sehen, was es da so gibt.
Ganz oben auf der Liste steht Komponentenorientierung. Von Web Components hat man sicherlich schon gehört und auch komponentenorientierte Softwarearchitektur ist jetzt kein Begriff aus den letzten paar Jahren. Es geht im Prinzip darum, dass wir Softwarebestandteile in einen abgeschlossenen Umfang quasi verpacken und das nennen wir Komponente.
Okay.
Das heißt, diese Komponente kann ich jetzt hier meinem Kollegen geben oder dem nächsten Kollegen und er kümmert sich eben darum.
Und er kann das in einer beliebigen anderen Anwendung einbauen, wenn er möchte oder
richtig.
Eben einfach nutzen, wie es ist.
Ja.
Und diese Komponente, du hast jetzt auch Web Components angesprochen, das kann entweder eine reine Logik sein oder es kann auch ein Stückchen UI sein.
Richtig, ganz genau. Es geht vor allem bei Angular um UI-Komponenten.
Okay, ja. Alles klar. Gut.
Ja, entwickelt bzw. entwickeln kann man nach dem MV-Sternentwicklungsmuster. Das gibt uns Angular an die Hand. Ziel ist, wie bei der Komponentenorientierung auch, dass ich Komponenten wiederverwenden kann. Und dass meine Anwendung vor allem skaliert. Das Problem bei solchen Button-Click- oder jQuery-Applikationen ist ja, dass man irgendwann nicht mehr durchblickt. Wo stehe ich eigentlich in der Anwendung? Wie ist meine Struktur? Und diese Komponentenorientierung, die hilft uns dabei. Und jetzt gibt es zwei Konstrukte. Einmal die angesprochenen Komponenten. Das ist jetzt ein abgeschlossener Softwarebaustein, der UI mit sich bringt. Den kann ich wiederverwenden. Den kann ich in andere Applikationen reinschieben. Der hat meistens eine eigene UI. Und kann über ein eigenes Routing verfügen. Was es genau bedeutet, das sehen wir gleich. Demgegenüber steht ein Service, das ist recht ähnlich. Auch hier geht es wieder um wiederverwendbare Logik, dieses Mal aber ohne UI.
Okay, klingt spannend. Ich würde sagen, bei der Gelegenheit, du hast jetzt viele Konzepte vorgestellt, schauen wir doch mal ein bisschen rein, schauen uns an, wie das dann sich anfühlt, mal mit Angular 2 zu entwickeln.
Ja, machen wir das doch. Ich wechsle es hier in einen Editor. Das hier ist WebStorm, ein Tool von JetBrains, also aus Visual Studio zum Beispiel bekannt. Der ReSharper ist auch von denen. Der eignet sich für Webentwicklung sehr gut, gerade für JavaScript und HTML. Die Unterstützung für Angular 2 ist gerade noch im Kommen. Das heißt, wir sehen jetzt einige Sachen, die noch als falsch hervorgehoben werden, obwohl sie eigentlich korrekt sind. Okay. Über das sehen wir jetzt einfach mal hinweg. Wie das ja immer so ist, bei Webanwendungen wollen wir zuerst mal in die Index.html schauen, um sie zu verstehen. Ein kurzes Wort vorab dazu. Wir haben hier dieses Beispiel, das wir auch schon in der Intro gesehen haben, soweit schon fertig. Und wir werden uns jetzt einige Implementierungsaspekte anschauen und die vervollständigen, die jetzt hier in diesem Template fehlen. Wenn wir in die Index.html schauen, dann fallen ein paar Dinge auf und das sind diese Kommentare hier, wo drin steht Inject. Angular 2, haben wir ja gesagt, wird in TypeScript entwickelt und der Browser versteht TypeScript, aber leider nicht. Mhm. Das heißt, wir müssen es erst nach JavaScript transpilieren. Das wird später unser Build machen und der Build wird auch die Zieldateien hier an diese Stellen, wo die Kommentare sind, einhängen.
Okay.
Das geht auch für CSS, weil auch hier kannst du ja Metasparen verwenden, um dir das Leben ein bisschen leichter zu machen.
Alles klar. Das heißt, hier wären eigentlich einfach Referenzen zu finden, Skriptreferenzen.
Genau,
okay.
Die werden später eingefügt. Das nächste, was natürlich auffällt, ist hier dieses MyApp. Das ist ein HTML-Tag, den hast du wahrscheinlich davor noch nie gehört.
Mhm.
Ja, da ist auch nicht in der Spezifikation drin. Das hier ist der Einfügepunkt, an dem später unsere Angular 2-Anwendung eingehängt wird.
Okay.
Den können wir allerdings auch benennen, wie wir wollen. Das muss nicht unbedingt MyApp sein. Und ganz am Schluss sehen wir noch diesen Skriptblock hier. Der kümmert sich noch ein bisschen um Setup von Angular 2 und um das Bootstrapping. Und wenn wir genau hinsehen, entdecken wir da auch einen Pfad und der heißt app/boot. Und wenn wir uns dann hier in der Verzeichnisstruktur umsehen, dann finden wir auch im Verzeichnis App das TypeScript-File boot. Und wenn wir das mal so auf uns wirken lassen, das sieht jetzt gar nicht mehr aus wie JavaScript, sondern, wenn man ehrlich ist, fast schon so ein bisschen wie ein C-Sharp-File, oder? Mhm. Oben haben wir so ein paar Using-Statements, will ich es mal nennen. Unten haben wir dann ein bisschen mehr Logik stehen.
Import gibt es, glaube ich, in Java, oder? Heißt das Using?
Imports ist es in Java, glaube ich. Genau.
Also, quick vertraut auf jeden Fall. Kannst du noch mal kurz in die Index-HTML, nur dass ich noch mal rekapitulieren kann an der Stelle. Wir haben eine Index-HTML, die letzten Endes relativ wenig enthält, lauter Platzhalter für Dinge, die irgendwann später eingeführt werden.
Ja.
Einmal injecten wir hier irgendwann später irgendwas und auf der anderen Seite haben wir hier diesen Platzhalter MyApp, der wohl irgendwie mal dafür sorgen soll, dass meine App auch sichtbar wird. Was sich da dahinter verbirgt, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Und wir haben dann unten diesen Befehl des Bootens. Wo steht's? Hier genau, AppBoot. Ja. Und das heißt wahrscheinlich hier mal Anwendung lauf los.
So ist es.
Okay.
Sollen wir reinschauen, was AppBoot tut?
Sehr gern.
Machen wir doch. Hier unten sehen wir den Methodenaufruf, den importieren wir uns jetzt aus dem Framework selbst heraus. Das heißt Bootstrap. Und das erste Argument, was diese Methode entgegennimmt, ist jetzt die Komponente, kommt dir bekannt vor, die wir jetzt eben als allererstes aufrufen möchten. Mhm. App Component heißt sie hier und diese hört eben auf diesen Selektor My App.
Okay.
Und auch die können wir uns anschauen. Und wenn wir jetzt oben in das Import gucken.
Wo ist es festgelegt, dass die auf den Selektor My App hört?
Das ist in der Komponente selbst festgelegt. Das können wir auch gleich uns anschauen. Wenn wir gucken, wo App Component herkommt, das ist hier in der Zeile Nummer 6, dann kommt es jetzt aus dem Ordner Components App App. Und da gucken wir rein. Components App. Und hier liegt dann wieder das TypeScript-File. Und hier oben findest du den Selektor, den du gerade eben angesprochen hast.
Aha.
Okay. Wenn wir in den Ordner reingucken von App, dann sind dort zwei Dateien drin. Wir haben einmal HTML, das enthält jetzt, wie bereits angesprochen, die UI. Und dann haben wir TypeScript und das enthält die Logik dazu.
Nur um das auch nochmal zu rekapitulieren, wir haben über diesen Boot-Aufruf am Ende der Index-HTML quasi gesagt, hey, schau doch mal in diese Komponente rein und dann findet hier offensichtlich irgendwie ein Matching statt zwischen dem Tag im HTML, das wir angelegt haben, diesem MyApp-Tag und diesem Selector und damit ist klar, an die Stelle, wo hier dieser Tag im HTML platziert wurde, wird jetzt quasi diese Komponente gerendert.
Richtig.
Okay.
Das ist das Konzept. Was wir hier oben sehen, auch das ist neu für TypeScript, sind diese sogenannten Annotations, die beginnen mit einem Add. Zeichen. Die gab es bis vor kurzem im TypeScript gar nicht. Mhm. Das ist etwas, was Microsoft für Google, speziell für Angular 2, gebaut hat.
Ja. Der Beginn einer langen Freundschaft.
So ist es, ja, hoffentlich. und diese Annotation Add Component füllt eben diese Klasse App Component, die wir in der Bootstrap-Anweisung bereits gesehen haben, die gibt es weitere Informationen über diese Komponente.
Okay.
Sie sagt also, der Selector ist MyApp, damit diese aufgelöst werden kann. Und wir können eine Template-URL angeben. Das ist es genau die Datei, die nebendran liegt. Die enthält jetzt wiederum weitere Komponenten, die da drin sind.
Okay.
Also gedanklich.
Kannst du nochmal kurz auf das TypeScript-File zurück, app.ts?
Ja, gerne.
Hier drin, genau, weil die... Ich habe ja vorhin gesagt... Wir haben unten diesen Boot, die Komponente quasi aufgerufen im Index-File, haben hier über den Selektor das Matching gemacht, das klar ist, wo die UI hingerendert wird. Wir haben aber hier in dieser Datei noch überhaupt keine UI, beschrieben. Das heißt, irgendwo muss ja auch das HTML stehen, das dann am Ende da reingerendert wird. Und das ist jetzt quasi nochmal ausgelagert in ein separates HTML-File.
Ja, du könntest auch direkt reinschreiben. Ich persönlich finde es besser, wenn es nebendran liegt.
Ja, ja, okay. Das heißt... Wenn ich hier das Matching mache auf, wo findet sich der WPF-Entwickler wieder? Man könnte quasi sagen, hier das einmal ist das XAML-File und das andere ist das XAML.cs-File.
Genau.
Und beides beschreibt eine Komponente, die ich an irgendeiner Stelle einbette.
Ja.
Okay.
Und vielleicht fällt auch jetzt schon das Konzept auf, wie es jetzt weitergeht, weil jetzt gebe ich wieder weitere Komponenten an. Dieses Mal finden die sich hier. Auch hier hole ich mir jetzt wieder von extern einmal die Header-Komponente und die Sidebar-Komponente und verwende die jetzt in meiner... Komponente wieder. Das ist jetzt App-Header und App-Sidebar.
Okay.
Und so geht es immer weiter nach unten. Es ist quasi eine Art Baum, der später aufgebreitet wird und beginnt eben an dieser Root-Komponente, die wir uns am Anfang angeschaut haben.
Alles klar, verstanden. Sehr interessant.
Ein sehr wichtiger Bestandteil von Single-Page-Applications ist das Routing. Wir verlassen die App ja nie, das heißt, sie baut sich selbst ihr eigenes Routing auf. Das wollen wir jetzt auch mal hier im Beispiel für unsere Demo-App machen. Und hier gibt es eine weitere Annotation, die heißt root-config. Und in die können wir jetzt einfach Routen reinlegen, die uns noch fehlen.
Erklär mir noch mal kurz, wofür ich die Route brauche. Was macht die Route?
Also dadurch, dass wir nicht tatsächlich navigieren in unserer Website, also nicht zu einem anderen HTML-File oder ähnliches, müssen wir uns dieses Routing selbst aufbauen. Das heißt, du kennst
wahrscheinlich... Weil es keine Links gibt im Prinzip.
Richtig,
kann ich sagen, ich möchte eine Page 1, ruft irgendwie über einen Link, ahref, irgendwas, Page 2 auf, das gibt es nicht. Deswegen muss ich hier irgendwie dafür sorgen, dass es irgendeine Art von Navigation gibt, die dann letztendlich wahrscheinlich immer nur andere Inhalte mir gibt.
Richtig.
Genau. Okay.
Also die Navigation ist jetzt nur noch in Bezug auf deine Seite, auf der du aktuell gerade bist.
Mhm.
Und die konfigurieren wir hier und die bauen wir hier auf. Die Demo ist soweit schon vorbereitet, dass sie vieles mitbringt. Und im Nachfolgenden wollen wir jetzt einfach so kritische Stellen, wie zum Beispiel hier dieses Routing, betrachten und einfach die Lücken jetzt füllen.
Okay.
Ja. Hier ist das Login bereits eingetragen, das ist ja ein wichtiger Bestandteil der App. Und jetzt haben wir noch einmal die Liste, die wir vorhin gesehen haben, und die Detailseite.
Mhm.
Und die müssen wir jetzt hier noch hinzufügen in der Routenkonfiguration. Da gibt es hier einen kurzen Shortcut, damit wir uns das Leben ein bisschen einfacher machen können. Und jetzt wollen wir die Liste hinzufügen. Da sagen wir nun, dass der Pfad für diese Liste /List ist. Das sehen wir dann auch gleich, wenn wir fertig sind. Die Route selbst bezeichnen wir einfach als List. Das ist später der Name, damit ich da einfach darauf verweisen kann. Und jetzt kommt die Komponente, die wir damit verknüpfen. Und das ist unsere List-Component. Die haben wir schon vorbereitet. Die zeigt aktuell einfach nur an, hier könnte Ihre Liste stehen. Das heißt, wenn wir das gleich ausprobieren, sehen wir eben diese Listen-Komponente.
Okay.
Ebenfalls wollen wir dann noch eine Route anlegen für die Detailseite. Und hier ist es ja nun so, dass die Detailseite unterschiedlich sein kann, weil ich ja verschiedene Kunden aufrufen kann.
Ja, man muss irgendwas noch mit übergeben.
Richtig, ein Parameter fehlt uns noch.
Die ID wahrscheinlich.
Genau, die ID. Und die wollen wir hier einfügen. Das wird jetzt durch einen Doppelpunkt verdeutlicht, dass es sich hierbei jetzt um einen Parameter handelt. Auch diese Route nennen wir einfach Detail, das passt ja schön. Und es ist die Detail-Component, um die es sich handelt. Und abschließend wollen wir noch die Route hinterlegen, um einen neuen Kunden einfügen zu können, die heißt entsprechend create. Jetzt haben wir die Routenkonfiguration, das ist super cool. Die nächste Frage, die jetzt natürlich kommen muss, ist, wo kommt denn jetzt das Rendering raus, das die Route angibt?
Bevor wir die Frage stellen, vielleicht ist es auch das, worauf du gerade zielst. Ich frage mich natürlich zum einen, wie schaut so ein Befehl aus, um dann eine Navigation anzustoßen? Also irgendwie muss es ja auch ein Navigator oder wie auch immer das heißt geben, wo ich mich dann wahrscheinlich hier wieder auf diese Routenparameter beziehe. Auf der anderen Seite habe ich jetzt schon festgestellt, wenn man hier vergleicht, der Pfad, das ist natürlich was sich hier irgendwie unter deinem Components-Folder irgendwie auch wiederfindet. Das ist wahrscheinlich auch genauso, dass es einfach ein relatives Navigieren ist über diese Routen, oder?
Mehr oder weniger. Also die Pfade, die wir hier festlegen, die sind losgelöst von den Komponenten, die jetzt hier links stehen. Das heißt, ich kann es mir selber überlegen.
Aha,
wenn wir es nicht List nennen wollen, sondern irgendwie wie Customers, dann könnten wir das hier auch tun.
Okay, das heißt, es macht auch nichts mit dem Dateibaum zu tun.
Richtig, das heißt, wir können es einfach Customers nennen. Okay. Wir verlieren jetzt zunächst mal, wir verlieren was dadurch. Deswegen müssen wir es leider doch wieder List nennen. Aber es wäre an und für sich, wäre es egal.
Okay.
Genau. Das heißt, legt es komplett selbst fest. Wie wir dann später damit navigieren, das schauen wir uns dann gleich noch an.
Okay.
Aber kommen wir nochmal kurz zur Frage zurück. Wo kommt denn dann der Output überhaupt hin? Wo wird dann die Liste später hingerendert? Das legst du auch wieder selbst fest. Und zwar in einer weiteren Komponente. Die gibt es nämlich schon. Und die heißt Router Outlet. Und nach diesem Element wird jetzt die Komponente gerendert, die aktuell laut Pfad gerade aktiv ist.
Aha, okay. Verstehe. Das heißt also, wir haben in dieser Komponente die Möglichkeit, unterschiedlichen Output rauszurendern, abhängig davon, wie das Routing von dieser Komponente eben gerade festgelegt ist oder wohin in dieser Komponente eigentlich navigiert wurde.
So ist es.
Aha, ja. Okay.
Das heißt, der Rest bleibt gleich, aber dieser Teil wird dynamisch jetzt ausgetauscht.
Okay, alles klar.
Und das reicht jetzt auch schon für die Routenkonfiguration. Wir können jetzt einmal hier unseren Build-Prozess anstoßen. Der tut das, was wir vorhin bereits erwähnt haben, TypeScript nach JavaScript, transpiliert noch ein bisschen mehr. Und dann können wir hier einmal unsere App neu laden. Jetzt muss ich mich hier einmal anmelden. Das wollen wir gerade kurz tun, wieder mit der sehr sicheren Authentifizierung. Und hier könnte Ihre Liste stehen. Wir sind oben in List.
Mhm, ja? Okay, hat funktioniert.
Also der Login hat uns automatisch zu List weitergeleitet. Und jetzt ist hier unsere Komponente drin, die wir angegeben haben. Und zwar die List-Komponente.
Okay. Und wenn ich jetzt oben in der URL slash detail angeben würde mit Doppelpunkt 5?
Mit dem Doppelpunkt würden wir es weglassen, wir müssen detail slash 5 machen.
Wie wir es von
dann Web kommen Calls wir auf kennt. Die okay. Detailseite. Ja.
Okay.
Das sehen wir auch noch. Das machen wir noch. Davor müssen wir noch die Liste funktionsfähig kriegen.
Okay.
Das wollen wir doch auch gerade noch schnell tun. Schmeißen wir hier das wieder weg. Das Template ist bereits vorbereitet, das heißt, das nehmen wir gerade. Jetzt kommt nämlich schon mal ein relativ wichtiges Konzept. Wir haben jetzt hier eine Liste von Einträgen und die Liste soll aber nur erscheinen, wenn auch wirklich Einträge da sind. Ansonsten wollen wir eine andere Nachricht anzeigen. Die andere Nachricht haben wir hier oben schon stehen. Und jetzt kommt etwas, was sich Struktur- oder Template-Direktive nennt. Und die wird ausgezeichnet mit so einem Sternchen. Und diese Bedingung, um jetzt zu entscheiden, ob wir angezeigt werden oder nicht, die können wir ausdrücken in einem sogenannten ng-if. Und jetzt kommt eine Bedingung da hinten dran. Und diese Bedingung, die wird jetzt so geschrieben, wie ich auch in JavaScript eine if-Clause schreiben würde. Das heißt, wir sagen sowas wie, wenn es Einträge gibt und diese Einträge, also es ist ein Array Records, wenn es dieses Array gibt, also nicht undefiniert ist, und wenn dieses Array dann auch noch Einträge hat, das drückt dieses Records Length aus, dann zeig uns bitte schön an.
Und wo ist Records, also dieses Array, wo liegt das? Das müsste jetzt in der entsprechenden JavaScript bzw. genau TypeScript-Datei irgendwo definiert sein.
In der Komponente. Da gibt es einen Service, der uns die Customers abruft. Mhm. Ja. Das Ganze ist ein Observable, das heißt, wir können es drauf subscriben. Und sobald dieser Aufruf, was ein HTTP-GET gegen unser Backend ist, zurückkehrt, werden wir hier wieder aufgerufen und legen in diese Variable Records von der Komponente, die auch von der View dann erreichbar ist, diese Records drauf, sodass wir dann die Unterscheidung durchführen können.
Alles klar.
Und
wir sehen, es ist oben in der Klasse quasi definiert. Public Records, Array Customers.
Public Records, richtig, genau.
Genau, alles klar.
Ja, hier oben. So, das heißt, unsere Bedingung ist, wenn es Records gibt und da Einträge drin sind, dann zeigen wir jetzt die Liste an. Das ist jetzt ein klassischer Use Case. Wir haben eine Liste und wollen jetzt ein Listentemplate für den jeweiligen Eintrag machen. Auch hier hilft uns wieder Angular. Es gibt nämlich eine weitere Template- bzw. Strukturdirektive und die heißt jetzt ng4. Und hier legen wir zunächst mal eine lokale Template-Variable fest. Die wird mit so einem Lattenzaun ausgezeichnet. Die nennen wir jetzt Record. Und sagen for each record of records. Das heißt, dieses TR, diese Tabellenzeile, wird jetzt wiederholt für jeden Listeneintrag, den es in unserer kompletten Liste gibt.
Alles klar.
Und das, der jeweilige Eintrag, steht jetzt eben in Record drin.
Okay, du hast schon for each gesagt, im Prinzip ist das ein for each.
Das ist ein for each.
Okay.
Und jetzt wollen wir die Werte, die in diesen Einträgen sind, natürlich binden. Ja, und das machen wir mit diesen doppelten geschweiften Klammern, das nennt man auch Schnurrbart-Syntax. Da es durchaus doch in die Nähe kommt. Und jetzt würdest du die entsprechende Property auf dem Element, auf dem Listeneintrag angeben und anzeigen. Wie sieht das Element denn überhaupt aus? Wir sind ja in TypeScript und deswegen können wir ja Typen haben und Typen definieren. Das haben wir hier auch in diesem Fall getan. Wir sehen hier die Klasse Customer und die hat eine ID, einen Namen, Vorname, Nachname und ein Alter. Und dieses TypeScript-File könntest du jetzt auch mit deinem Backend beispielsweise teilen und da hättest du ein und dasselbe Model für sowohl Frontend als auch Backend.
Verstehe.
In diesem Sample-Verhältnis ist es nur für unser Frontend und mappen, wenn das Element vom Server zurückkommt, einfach das JSON, was dieser Server zurückliefert, auf genau dieses Objekt. Wie sieht das aus? Wir haben vorhin gesagt, dass Services die wiederverwendbaren Komponenten sind, die Logik abbilden und keine UI haben. Und auch so gibt es einen für die Customers. Und das hier ist jetzt der Aufruf, den wir in unserer Listenkomponente gemacht haben. Mhm. Wir gehen hier mit HTTP-GET, schicken wir einen GET-Request an den Server, der an diesem hinterlegten Endpoint horcht. Schicken noch ein paar Header mit, das ist jetzt für die Authentifizierung erforderlich und mappen die Antwort dann auf das JSON-Objekt und schicken das dann verpackt als Array von Kunden zurück in unsere Komponente.
Und in der Komponente steht es dann quasi unter dem Property-Namen Record drin und wir können darauf zugreifen und können sagen, hey, hier, ich möchte den Kundennamen oder eben die Properties.
Ja. Und durch den Typ weißt du jetzt auch ganz genau, welche Properties es gibt. Mhm. ID, First Name, Last Name, Age. Und die haben wir hier wieder rausgezogen.
Das heißt, wir müssen hier eigentlich auch in der Lage sein, IntelliSense-Unterstützung zu kriegen oder zumindest eine Syntax Completion, wenn ich hier Record Punkt mache, dass dann First Name automatisch erscheint. Weil das ist ja...
So ist es. Ja.
Okay.
Okay. Das sieht wirklich gut aus. Deswegen würde ich auch sagen, stoßen wir den Bild wieder von neuem an und schauen uns das Ergebnis an. Es dauert jetzt kurze Sekunde, bis alles durch ist und kopiert ist. Jetzt können wir es neu laden. Wir haben die Liste jetzt ausimplementiert und das hier ist das Ergebnis. Wir haben die Tabellenzeile jetzt wiederholt für jeden Eintrag. Wir sehen den letzten Namen, ersten Namen, das Alter und hinten den Button, um einen Eintrag zu löschen.
Ja? Hervorragend, hat geklappt. Ich hatte vorhin noch die Frage, wie ich jetzt eigentlich weiter navigiere.
Ja.
Also dann? URL wäre natürlich das Einfachste, aber... Also quasi einfach oben eine neue Website aufrufen, aber das will man eigentlich nicht, sondern ich will da irgendwie aus dem JavaScript schön irgendwie einfach eine Komponente austauschen eigentlich oder die Darstellung der Komponente einfach weiter routen quasi.
Richtig, genau. Und das schauen wir uns jetzt an, wie das funktioniert. Sagen wir jetzt zum Beispiel einfach, dass wir den Nachnamen wollen wir jetzt verlinken mit unserer Zielseite. Mhm. Das heißt, ein Link, kennst du, das ist ein A-Tag. Nur mit dem Unterschied, dass wir jetzt kein href draufsetzen, was wir prinzipiell könnten. Mhm. Aber wir wollen natürlich die High-Level-Abstraktion nutzen, die uns dieser Router bietet, wenn wir sie eh schon haben. Und hier kommt jetzt was zum Einsatz, das sich Property-Binding nennt. Mhm. Property-Bindings stehen in Angular in eckigen Klammern. Das sieht jetzt zunächst mal verwirrend aus, weil es nicht wirklich in HTML reinpasst, aber der Gedanke ist, immer wenn ich einer anderen Komponente etwas sagen möchte, etwas mitteilen möchte, dann setze ich das in diese eckigen Klammern. Und wir wollen einen Router-Link machen. Und jetzt geht es normal weiter, wie bei HTML bekannt. Jetzt will ich einen Attributwert dort hinterlegen. Und der sieht beim Router so aus, dass wir ein Array haben. Der erste Wert ist der Name der Zielroute. Vielleicht kannst du dich noch erinnern. Das war hier. Wir wollen jetzt in die Detail-Ansicht gehen. Und der Name der Detail-Ansicht ist Detail.
Okay.
Das heißt, wir können jetzt hier zurückgehen und geben als Namen eben jenes Detail an.
Okay.
Und nun fehlt natürlich noch die ID, damit wir auch wissen, welchen Datensatz wir anzeigen wollen. Den kann ich jetzt hier in so einem JavaScript-Objekt-Syntax angeben und sage einfach ID, Doppelpunkt, Record.id.
Dann wird von diesem aktuellen Record, bei dem wir jetzt gerade in der Ausführung der ForEach-Schleife hier quasi stehen, immer die richtige ID quasi hinter diesen Link reingelegt.
Ja.
Okay.
Speichern wir das, stoßen die Kompilierung wieder an und dann laden wir es neu. Wir sind auch wieder auf der gleichen Seite dann und jetzt sehen wir, die Nachnamen sind jetzt blau. Da ist ein Link drin. Mhm. Und wenn wir unten links den Link anschauen, hat er uns das nun zusammengebaut in eine richtige Route.
Ja.
Und zwar detail/3. Geh mal rein. Und das ist jetzt die Detailseite für den Eintrag.
Okay, und es wurde jetzt quasi nicht auf eine neue Seite navigiert, sondern es wurde tatsächlich nur die Komponente ausgetauscht?
Ja, das kann man oben schön sehen. Wenn man sich hier oben die Adresszeile anschaut, da gibt es ja diesen, auch wieder diesen Lattenzaun. Und diese Methode wird verwendet, um eben auf der Seite selbst zu navigieren. Das heißt, die Seite wird nie verlassen. Der Link, der hier passiert, ist hinter diesem Hash. Deswegen sind wir in der Seite.
Okay.
Wenn du jetzt genau hinschaust, siehst du, dass das noch nicht alles war, weil diese Detailansicht, die funktioniert aktuell nicht. Wir haben hier gerade eben auf den Manuel geklickt, aber hier steht es noch gar nichts drin. Mhm. Das müssen wir jetzt noch beheben und das wollen wir machen. Diese Detailansicht soll uns die Bearbeitung eines Datensatzes erlauben. Und da wechseln wir zurück in die Komponente, die natürlich sinnigerweise Detail heißt. Und sehen auch hier wieder ein gewohntes Bild. Das heißt, wir haben hinten die Logik für diese Komponente und hier wieder das Template. Und das Erste, was wir brauchen, ist ein Formular. Das haben wir hier bereits in Zeile Nummer 11. Und was kann man mit Formularen machen, wenn man fertig ist? Man schickt sie ab. Mhm. Das heißt, hier passiert etwas. Das ist ein Event, was geworfen wird. Und zwar das Event, bitte schicke das Formular ab. Wir haben uns gerade eben über Property Bindings unterhalten. Das Gegenstück dazu, wenn ich etwas von einer anderen Komponente wissen möchte, ist das Event Binding. Und das wird in runde Klammern geschrieben.
Aha, okay. Vorhin hatten wir die eckigen.
Ja. Das heißt, eckige Klammern ist immer in eine andere Komponente rein. Jetzt möchte ich informiert werden, wenn was passiert. Und das ist in diesem Fall ng submit. Also sobald das Formular weggeschickt wird. Und jetzt kann ich sagen, was passieren soll, nachdem das Formular abgeschickt wird. Und das wäre onSubmitted. Diese Methode finden wir jetzt auch wieder in der Logik dazu. Die macht es eben wieder über unseren Customer Service, den wir gesehen haben, die Kommunikation mit dem Server, damit der Datensatz aktualisiert wird. Das heißt, wir haben jetzt die Event Bindings gesehen und die Property Bindings gesehen. Das heißt, wir haben jeweils den einen Weg betrachtet und den anderen. Und jetzt kommt als nächstes die Frage, was ist denn mit beiden Richtungen? Mhm. Wenn ich hier zum Beispiel den Namen ändere, möchte ich, dass der direkt in meinem Model reflektiert wird, diese Änderung. Und wenn wir das machen möchten, nimmt man jetzt einfach beide Ansätze. Man nimmt das Event Binding und das Property Binding. Das sieht dann so aus, eckige Klammer, runde Klammer. Und reinschreiben wir ng-model. Und das bildet nun das Two-Way-Daten-Binding ab.
Verstehe, okay. Das macht jetzt auch Sinn, was du vorhin gesagt hast. Ich warte einmal auf irgendwas von außen, dann wäre es das Event-Binding, nämlich die Einklammern, im Umkehrschluss die anderen, hier quasi beide kombiniert und habe dann Two-Way.
Ja.
Verstehe. Würde es auch andersrum gehen, dass ich die äußere nach innen und die innere nach außen mache? Wahrscheinlich
nicht. Habe ich jetzt auch noch nicht ausprobiert.
Bleib mal lieber da dabei, genau. Zuverlässig. Okay.
Richtig. Schauen wir einfach mal rein. Hier haben wir jetzt die Property Customer genannt, sehen wir hier oben. Das heißt, wir müssen jetzt bei der Angabe der Property, auf die wir uns binden wollen, Customer verwenden. Und hier geht es ja um den First Name. Das heißt, wir sagen hier Customer.FirstName. Das gleiche wiederholen wir jetzt für die restlichen Angaben. Da haben wir einmal das Alter und einmal den Last Name. Und das war's. Das ist alles, was wir machen müssen, um Two-Way-Daten-Binding umzusetzen. Jetzt wollen wir uns vielleicht noch anschauen, wie das dann genau aussieht. Da legen wir jetzt einfach mal noch ein, machen wir es hier, legen wir mal ein H3 rein, dass wir diese Änderung auch direkt sehen, was das nun bedeutet. Und da binden wir uns nun auf Customer First Name zum Beispiel. Das reicht ja bereits. Okay. Auch hier wieder der notwendige Step, einmal durchkompilieren lassen. Man kann das auch auf Dateiebene machen, also ich kann einen Watcher starten, der guckt, ob sich die Datei geändert hat, der diesen Schritt dann automatisch ausführt. Und wenn wir jetzt neu laden auf Seite 6, sind nun erstens die Felder vorbelegt durch dieses Property Binding und zweitens können wir jetzt Änderungen in dem Eingabefeld an das Model zurückgeben und die werden direkt ausgeführt. Das heißt, wenn wir jetzt Manuel umbenennen in Manuela, wird diese Änderung, vielleicht hast du es oben gesehen, direkt ins Model gesteckt und von dort wieder an die Oberfläche gebunden.
Hervorragend.
Und um den Kreis jetzt noch zu schließen, wollen wir das Formular auch noch abschicken. Das heißt, wir machen jetzt hier einfach aus dem Manuel einen Paul und gehen hier unten auf OK. Unser Service schickt es ab, wir werden zurückgeleitet auf die Liste und hier ist der aktualisierte Wert.
Hervorragend. Spektakulär. Das war jetzt eine Menge Informationen. Ich glaube, es hat ganz gut deutlich gemacht, an welcher Stelle es einem die Arbeit abnimmt. Gerade wenn man sich überlegt, wenn man das alles zu Fuß programmieren sollte, wird man ja wahnsinnig. Von daher ist es ein schönes Framework, was einem auf jeden Fall weiterhelfen wird. Nach einem gewissen Ramp-up, den man natürlich hat. Danke für die Information. Passt natürlich wunderbar heute zu unserem Cross-Plattform-Tag, hier eine Technologie kennenzulernen, mit der man größere Applikationen auch dann sinnvoll strukturieren kann. Ich würde sagen, damit schließen wir das Thema Angular 2 ab und wir sehen uns hoffentlich wieder in dem nächsten Teil der Serie Cross-Plattform-Development mit HTML5. Und ciao!